viele Wolken bei 17 bis 30 Grad. Es ist 22.03 Uhr.
NDR Kultur. Am Abend vorgelesen.
Geert Westphal liest nun wieder aus dem Roman Unwiederbringlich von Theodor Fontane. Heute den 11. von 22 Abschnitten. Graf Holck ist zum Hofdienst nach Kopenhagen gerufen worden, wo er seinen Verpflichtungen als Kammerherr der dänischen Prinzessin Maria Eleonore nachzukommen hat. Zu deren Kreis gehören auch die Freiherren Penz und Erichsen, mit denen Holck auf vertrautem Fuße steht, sowie das Fräulein Eba von Rosenberg, ein pikantes, melusinenhaftes Wesen, von dem der ein wenig wandelbare und leicht schwankende Holck sich merkwürdig angezogen fühlt. Zuletzt musste Holck sich die Klagereden der Prinzessin über den Verfall aller Grundsätze am dänischen Hof mit anhören, und nicht zu überhören waren dabei leicht tadelnde Hinweise auf seine leichte Beeindruckbarkeit durch Frauen. Hören Sie nun wieder Geert Westphal.
Holck hatte nicht Zeit, sich Betrachtungen über das eben Gehörte hinzugeben, denn es war ein besuchreicher und überhaupt ein ziemlich unruhiger Tag. Um 12 erschienen zwei bildschöne Petiniers aus der Prinzessin, noch halbe Kinder, um die Großtante zum Besuch einer historischen Ausstellung abzuholen, die die Professoren Marstrand und Melby seit dem 1. Oktober in einigen Nebensälen des Museums eröffnet hatten. Die ganze Stadt sprach von dieser Ausstellung. Und wie gewöhnlich trat das Politische daneben zurück, trotzdem es gerade Tage waren, in denen nicht nur ein Ministerium, sondern fast auch die Monarchie in Frage stand. Aber was bedeutete das neben großstädtischer und nun gar Kopenhagener Vergnügungssucht, die sich diesmal außerdem noch hinter einem großen Worte verstecken und als Patriotismus ausgeben konnte? Denn was es da zu sehen gab, war etwas nie Dagewesenes. Eine dänische Nationalausstellung, zu der man alles, was an historischen Porträts in Stadt und Land existierte, sorglich zusammengetragen hatte. Mit Kniestücken Christians II. Und seiner Gemahlin Isabella fing es an und schloss mit drei lebensgroßen Porträts Friedrichs VII., des jetzt regierenden Königs Majestät, ab. In einiger Entfernung war auch das Bildnis der Danner. Dazwischen endlose Schlachten zu Land und zu See, Kämpfe mit den Lübischen, Erstürmung von Visby, Bombardement von Kopenhagen, überall rotröckige Generäle, noch mehr aber Seehelden aus mindestens 3 Jahrhunderten und natürlich auch Torwalzen und Ölenschläger und der hässliche alte Grundtvig. Die Prinzessin zeigte nur ein mäßiges Interesse, weil das meiste, was sie sah, den zahlreichen über Seeland hin zerstreuten königlichen Schlössern entnommen, ihr also seit lange bekannt war. Die jungen Großnichten aber waren Feuer und Flamme, fragten hierhin und dorthin und konnten einen Augenblick wirklich die Vorstellung wecken, als ob sie jedem Admiral, von denen einer der berühmtesten ein Pflaster über dem einen Auge hatte, die vollste Bewunderung entgegenbrächten. Aber auf die Dauer entging es doch niemandem, weder der Prinzessin noch ihrer Umgebung, dass das ganze Interesse für Admiräle nur Schein und Komödie war und dass die jungen Prinzessinnen immer nur andächtig vor den Bildnissen solcher Personen verweilten, die, gleich viel ob Männer oder Frauen, mit irgendeiner romantisch-mysteriösen Liebesgeschichte verknüpft waren. »Sonderbar«, sagte Penz zu Ebba und wies auf die Ältere der beiden Prinzessinnen, die, wie es schien, von dem Struensee-Porträt gar nicht loskonnte. »Nein«, lachte Ebba, »nicht sonderbar, durchaus nicht. Oder verlangen Sie, dass sich junge Prinzessinnen für den alten Grundtvig oder gar für den Bischof Monrad interessieren sollen? Das Bischöfliche wiegt nicht schwer, wenn man 14 ist. Aber das Struenseesche? Sans doute.« Am Nachmittage machte die Prinzessin, was nicht oft vorkam, einen Ausflug in die Umgegend. Und am Abend, etwas noch Selteneres, erschien sie sogar in ihrer Theaterloge. Hinter ihr die Schimmelmann und Ebba, hinter diesen Penz und Holck. Es wurde der zweite Teil von Shakespeares Heinrich IV. Gegeben und nach dem dritten Akte, dem eine längere Pause folgte, nahm man den Tee, wobei wie gewöhnlich fleißig kritisiert wurde, denn die Prinzessin hatte noch die literarischen Allüren des vorigen Jahrhunderts. Es erheiterte sie, dass man nicht bloß zu keinem einheitlichen Urteil kommen konnte, sondern dass jeder seinen Liebling und seine Renonce hatte, nicht bloß hinsichtlich der Schauspieler, sondern auch in Rücksicht auf die Shakespeare'schen Figuren. Die Prinzessin selbst, die immer was Besonderes haben musste, war am meisten für die beiden Friedensrichter eingenommen und erklärte, diesen Geschmack schon in ihren jungen Jahren gehabt zu haben. Eine vollendete Darstellung des Philisteriums habe sie von jeher mehr entzückt als alles andere und nicht bloß auf der Bühne. Solche Friedensrichter liefen auch in der hohen Politik umher und in jedem Ministerium. Ja, sie könne selbst ihren Freund Hall nicht ganz ausnehmen. Zumal aber in jeder Synode säße mindestens ein halbes Dutzend Figuren, wie Schal und Stille. Von Falstaff wollte niemand etwas wissen. Vielleicht, weil er nicht ganz gut gegeben wurde, wogegen Holk für Fähnrich Pistoll und Penz für Dorchenlakenreißer schwärmte. Doch unterließ er es, den vollen Namen zu nennen und sprach immer nur von Dorchen. Die Prinzessin ließ ihm, wie sie sagte, diese Geschmacksverirrung ruhig hingehen, ja, hatte Worte halber Anerkennung für ihn, weil er wenigstens ehrlich und konsequent bleibe. Zudem sei es das Klügste, jede andere Versicherung seinerseits würde doch nur ihrem Misstrauen begegnet sein. Ebba mühte sich, auf diesen scherzhaften Ton der Prinzessin einzugehen, scheiterte aber völlig damit und verfiel schließlich in ein sich immer steigerndes, nervöses Zucken und Zittern. Holk, der es sah, versuchte, dem Gespräch eine andere Wendung zu geben, kam aber nicht weit damit und war herzensfroh, als das Spiel auf der Bühne wieder seinen Anfang nahm. Man blieb indessen nicht lange mehr, kaum noch bis zum Schlusse des nächsten Aktes. Dann wurde der Wagen befohlen und Penz und Holk, nachdem sie seitens der Prinzessin gnädig entlassen waren, schlenderten auf einem Umweg auf Vinzens Restaurant zu, wo sie bei schwedischem Punsch eine Plauderstunde zu haben wünschen. Unterwegs sagte Holk, sagen Sie, Penz, was war das mit der Rosenberg? Sie war dicht vor einem hysterischen Anfall. Peinlich. Und noch mehr verwunderlich. Ja, peinlich. Aber verwunderlich gar nicht. Wie das? Penz lachte. Lieber Holk, ich sehe, dass Sie die Weiber doch herzlich schlecht kennen. Ich mag nicht das Gegenteil behaupten, denn ich hasse Renommistereien und am meisten auf diesem Gebiete, aber über die Rosenberg glaubte ich im Klaren zu sein und glaube es noch. Ich halte das Fräulein für freigeistig und übermütig und behaupte ganz ernsthaft, wer mit Glaubens- und Moralfragen so zu spielen weiß, der ist doch sozusagen verpflichtet, an Falstaffs Dorchen eine helle Freude zu haben oder doch mindestens keinen Anstoß daran zu nehmen. Ja, das denken Sie, Holk. Aber das ist es ja eben, weshalb ich Ihnen die Weiberkenntnis abspreche. Wenn Sie die hätten, so würden Sie wissen, dass gerade die, die dies und das auf dem Kerbholz haben, sich durch nichts so sehr verletzt fühlen wie durch ein grobes und unter Umständen selbst durch ein leises Zerrbild ihrer selbst. Mit ihrem richtigen Spiegelbilde leben sie sich ein, auch wenn ihnen gelegentlich ein Zweifel an der besonderen Berechtigung ihrer moralischen Physiognomie kommen mag. Taucht aber neben diesem Bilde noch ein zweites auf, das die schon zweifelhaften Stellen auch noch mit einem Adjo wiedergibt, so hat es mit der Selbstgefälligkeit ein Ende. Mit anderen Worten, das Stücklein Eva, das solche suspekte Damen repräsentieren, sind sie geneigt, noch gerade passieren zu lassen. Aber nun auch kein Deutchen mehr davon. Ein Mehr ist schlechterdings unzulässig. Und tritt es ihnen trotzdem entgegen, so schrecken sie zusammen und kriegen den Weinkrampf. Holk blieb stehen und sagte dann, liegt es so? Sagen Sie da nicht mehr, Penz, als Sie verantworten können? Ich kann doch, um nur eins zu nennen, nicht wohl annehmen, dass die Prinzessin, als sie das Fräulein an den Hof zog, eine Wahl getroffen hat, die sich, anderer Bedenken zu geschweigen, schon mit Rücksicht auf die Danner, diesen Gegenstand ihrer beständigen moralischen Angriffe, verboten haben würde. Und doch ist es so. Zurückzunehmen ist meinerseits nichts. Ebba wünscht sich eine Zukunft, das ist gewiss. Und nur eins ist noch gewisser, sie hat eine Vergangenheit. Können Sie darüber sprechen? Ja, Ich bin in der angenehmen Lage, vor nichts Halt machen zu müssen. Und am wenigsten vor Fräulein Ebba. Wer selbst so wenig Schonung übt, hat Schonung verwirkt. Und der beständige Spötter über Diskretion, was hab ich nicht alles aus dem Munde dieses Sprühteufels hören müssen, darf seinerseits keinen Anspruch auf Diskretion erheben. Und was war es? Unterbrach Holk, der immer neugieriger wurde. Wenn Sie wollen, nichts. Oder doch wenigstens nicht viel. Alles Durchschnittsgeschichte. Sie war Hofdame bei der Königin Josefina drüben in Stockholm. Die Leuchtenbergs, wie Sie wissen, sind alle sehr liebenswürdig. Nun, es ist ein Jahr jetzt oder etwas länger, dass man sich über die Zärtlichkeiten und Aufmerksamkeiten zu wundern anfing, die mit einem Male der jüngste Sohn der Königin, der Herzog von Jämtland, eben der, die mit einem Male der jüngste Sohn der Königin für seine Mutter an den Tag legte. Die Verwunderung indes währte nicht allzu lange. Sie kennen die kleinen Boote, die zwischen den Liebesinseln des Mälarsees hin und her fahren. Und da man die Stockholmer Gondolieri so gut bestechen kann wie die venezianischen, so lagen die Motive für des Prinzen Aufmerksamkeiten sehr bald offen zutage. Sie hießen einfach Fräulein Ebba. Da gab es denn selbstverständlich eine Szene. Trotz alledem wollte die Königin, die gerade so vernarrt in das Fräulein war wie unsere Prinzessin, von Entlassung oder gar Ungnade nichts wissen und gab nur ungern und sehr widerstrebend einer Pression von Seiten des Hofes nach. Am meisten gegen sie war der König, der in allem klar sah. »Also daher so leidenschaftlich anti-Bernadottisch«, sagte Holk, der sich plötzlich einiger Bemerkungen erinnerte, die das Fräulein auf dem Wege zur Eremitage gemacht hatte. Daher die glühende Begeisterung für das Haus Vasa. Haus Vasa, lachte Penzia, das ist jetzt Ihre Lieblingswendung. Und doch, glauben Sie mir, hat es Stunden und Tage gegeben, wo die Rosenberg das ganze Haus Vasa, den großen Gustav Adolf mit eingerechnet, für den Ringfinger eines jüngsten Bernadotte hingegeben hätte. Vielleicht ist es noch so, vielleicht sind die Brücken nach Schweden hinüber noch immer nicht ganz abgebrochen. Wenigstens bis ganz vor kurzem ging noch eine Korrespondenz. Erst seit diesem Herbst schweigt alles und treffen, soviel ich weiß, keine Briefe. Für mehr ein. Mutmaßlich ist was anderes im Werke. Ebba hat nämlich immer mehrere Eisen im Feuer. Und weiß die Prinzessin davon? Was diese schwedische Vergangenheit betrifft, gewiss alles. Ja, vielleicht noch mehr als alles. Denn mitunter empfiehlt es sich auch aus purer Empfindung noch was hinzuzutun. Das steigert dann das Pikante. Liebesgeschichten dürfen nicht halb sein. Und wenn es sich so trifft, dass die mitleidslose Wirklichkeit den Faden vor der Zeit abschnitt, so muss er künstlich weitergesponnen werden. Das verlangt jeder Leser im Roman. Und das verlangt auch unsere Prinzessin. An dieser Stelle brach das Geplauder ab, denn man hatte Vincent erreicht und als man eine Stunde später das Restaurant wieder verließ, geschah es in Gesellschaft anderer, so dass das Gespräch nicht wieder aufgenommen werden konnte. Witwe Hansen zeigte sich ziemlich einsilbig, als Holk in den Hausflur eintrat und beschränkte sich auf Behändigung eines Telegramms, das im Laufe des Nachmittags eingetroffen war. Es bestand aus wenig Worten, in denen Christine mit einer Kürze, die jedem Geschäftsmanne zur Zierde gereicht haben würde, nur drei Dinge an Holk vermeldete: Dank für seine Zeilen, Genugtuung über sein Wohlergehen und in Aussichtstellung eines längeren Briefes ihrerseits. Holk hatte das Telegramm noch unten im Flur überflogen, bot gleich danach unter Ablehnung ihrer Begleitung der Frau Hansen eine gute Nacht und stieg dann in sein Zimmer hinauf, wo die Lampe schon brannte. Dass ihn Christinens Worte besonders beschäftigt hätten, ließ sich nicht sagen. Er dachte mehr an Penz als an das Telegramm und sah weiteren Mitteilungen über Ebba mit mehr Neugierde entgegen als dem in Aussicht gestellten Briefe. Vor dem Einschlafen schwanden aber auch diese Gedanken wieder, denn mit einem Male war ihm, als ob er ganz deutlich ein Gekicher und dazwischen einen feinen, durchdringenden Ton wie vom Anstoßen geschliffener Gläser höre. War es im Haus nebenan oder war es direkt unter ihm? Es berührte ihn wenig angenehm und umso weniger, als er sich nicht verhehlen konnte, dass etwas von Eifersucht mit im Spiele war. Eifersucht auf die Sicherheitsbehörde. Dies Wort indessen barg auch wieder die Heilung in sich und als er es vor sich hingesprochen, kam ihm seine gute Laune wieder und bald danach auch der Schlaf. Am anderen Morgen erschien die jüngere Hansen mit dem Frühstück, und als Holk sie musterte, war er fast beschämt über die Gedanken, mit denen er gestern eingeschlafen war. Brigitte sah aus wie der helle Tag, Teint und Auge klar, und eine ruhige, frauenhafte Schönheit, fast wie Unschuld, war über sie ausgegossen. Dabei war sie schweigsam, wie gewöhnlich, und nur als sie gehen wollte, wandte sie sich noch einmal und sagte, »Der Herr Graf sind hoffentlich nicht gestört worden. Mutter und ich haben bis nach 12 kein Auge zugetan. Es sind so sonderbare Leute nebenan, unruhig bis in die Nacht hinein. Und man hört jedes Wort an der Wand hin. Und wenn es dabei bliebe...« Der Graf versicherte, nichts gehört zu haben, und als Brigitte fort war, war er wieder ganz unter ihrem Eindruck. »Ich traue ihr nicht, fast so wenig wie der Alten. Aber eigentlich weiß ich doch nichts weiter, als dass sie sehr hübsch ist. Das Gespräch, das ich gestern oder vorgestern mit ihr hatte, ja, was bedeutet das am Ende? Solch Gespräch kann man mit jeder jungen Frau führen oder doch mit sehr vielen. Eigentlich hat sie nichts gesagt, was andere nicht auch sagen können. Blicke sind immer unsicher. Und mitunter ist mir es, als ob alles, was Penz da so hingesprochen, bloß Klatsch und Unsinn sei. Das mit der Ebba wird wohl auch noch anders liegen.« Eine Stunde später kam der Postbote, der den telegrafisch angekündigten Brief brachte. Holk freute sich, weil ihm aufrichtig daran lag, all den unliebsamen Betrachtungen, wie sie diese Weiber, Ebba mit eingerechnet, in ihm angeregt hatten, entrissen zu werden. Und dazu war nichts geeigneter als ein Brief von Christine. Der kam aus einem zuverlässigen Herzen. Und er atmete auf, als er das Kuvert geöffnet und den Brief herausgenommen hatte. Aber er ging einer Täuschung entgegen. Der Brief war von einer solchen Nüchternheit, dass er nur imstande war, ein Missbehagen an die Stelle des anderen zu setzen. »Ich hatte vor, lieber Holk«, so vermeldete Christine, »dir einen längeren Brief zu schreiben, aber Alfred, den du für die Wochen deiner Abwesenheit als dein alter Ego eingesetzt hast, ist eben von Arnewiek herübergekommen, und so gilt es, in deinem Stellvertreter Rapport abzustatten. Natürlich ist auch Schwarzkoppen mit da, was mir sehr lieb, aber doch auch wieder zeitraubend ist, und so muss ich mich denn kurz fassen und dich hinsichtlich eingehenderer Mitteilungen bis auf Weiteres vertrösten. Allzu groß wird dein Verlangen danach nicht sein, denn ich weiß, dass du dich allemal von dem einnehmen lässt, was dich unmittelbar umgibt. Und wenn das, was dich umgibt, so schön ist wie die Frau Kapitän Hansen und so pikant wie das Fräulein Ebba, das nur leider deinen Abstammungserwartungen nicht ganz entsprochen hat, so wirst du nach Mitteilungen aus unserem stillen Holkenäs, wo es schon ein Ereignis ist, wenn die schwarze Henne 7 Küchlein ausbrütet, nicht sonderlich begierig sein. Mit Schwarzkoppen hoffe ich, das Thema, das du kennst, endgültig erledigen zu können. Ich schreibe dir darüber erst, wenn ganz bestimmte Festsetzungen getroffen sind, zu denen ich ja deine Ermächtigung habe. Gesundheitlich geht alles gut. Der alte Petersen hatte vorgestern eine schlimme Ohnmacht und wir dachten schon, es ginge zu Ende. Er hat sich aber vollkommen wieder erholt und besuchte mich heute früh heiterer und aufgeräumter denn je. Hinter dem Wirtschaftshofe zwischen dem kleinen Teich und der alten Pappelweide mit den vielen Krähennestern will er graben lassen und ist sicher, etwas zu finden, Urnen oder Steingräber oder beides. Ich habe ihm ohne weiteres die Erlaubnis dazu erteilt und Alfred, der Regente, wird, denke ich, zustimmen und du auch. Meine gute Dobschütz hat wieder viel gehustet, aber Emserbrunnen und Molke haben wie gewöhnlich wahre Wunder getan. Axel ist frisch und munter, was wohl daran liegt, dass Strelge mehr an Jagd als an Grammatik denkt. Ich lasse es vorläufig gehen, aber es muss anders werden. Asta ist halbe Tage lang unten bei Elisabeth. Beide Kinder lieben sich zärtlich, was mich unendlich glücklich macht. Denn von Jugend auf gepflegte Herzensbeziehungen sind doch das Schönste, was das Leben hat. Gott sei Dank, dass ich mich darin einig mit dir weiß. Wie immer deine Christine. Holk legte den Brief aus der Hand. Was soll das? Ich erwarte Zärtlichkeiten und finde Sticheleien. Dass sie sich verklausulieren, macht die Sache nur noch schlimmer. Alfred, der Regente, und vorher so schön wie Frau Kapitän Hansen oder so pikant wie Fräulein Ebba, das wäre gerade genug. Aber die Schlussbetrachtung ist doch die Hauptsache, dass von Jugend auf gepflegte Herzensbeziehungen das Schönste sind. Alles wie Honig, der bitter schmeckt. Und dazu die Pensions- und Erziehungsfragen en vue. Vielleicht ist das der Punkt, der alles erklärt. Und sie schlägt einen spöttisch herben Ton an, um mich einzuschüchtern und mehr freie Hand zu haben. Aber wahrhaftig, sie hätte nicht nötig, nach diesem Mittel zu greifen. Es geschieht doch, was sie will. Am liebsten freilich behielt ich die Kinder um mich. Sind sie fort, so habe ich nichts als eine furchtbar vorzügliche Frau, die mich bedrückt. Sie weiß das auch. Und mitunter, glaube ich, wird ihr selber vor ihrer Vorzüglichkeit bange. Sollen die Kinder aber fort, und ich habe mich darein ergeben, so macht es mir keinen Deut, ob sie nach Gnadau oder nach Gnadenberg oder nach Gnadenfrei kommen. Ein bisschen Gnade wird wohl immer dabei sein. Für Asta mag es ohnehin passieren, warum nicht? Und Axel, nun meinetwegen auch, der ist ein Holk. Und wenn er auch vorläufig ganz verherrnhutert und Missionar wird und in Grönland vielleicht ein Triennium durchmacht, er wird sich schon wieder erholen. Das Wetter schlug um und es folgten mehrere Regentage. Die Prinzessin hielt sich zurückgezogen und flüchtige Begegnungen abgerechnet, sah sie Holk nur abends, wo man nach einer Partie Whist den Tee gemeinschaftlich einnahm. In dem Verkehr änderte sich nichts, am wenigsten zwischen Holk und Ebba. Diese wurde vielmehr mit jedem Tag kecker und übermütiger, und als ihr klar war, dass Penz über die Stockholmer Vorgänge geplaudert haben müsse, machte sie selber Andeutungen nach dieser Seite hin und sprach über Liebesverhältnisse, besonders aber über Liebesverhältnisse bei Hofe, wie wenn das nicht bloß statthafte, sondern geradezu pflichtmäßige Dinge wären. »Es gibt so viel Formen des Lebens«, sagte sie, »man kann Gräfin Aurora Schimmelmann und man kann Ebba Rosenberg sein. All jedes hat seine Berechtigung. Aber man darf nicht beides zugleich sein wollen.« Holk, einigermaßen frappiert, sah sie halb erheitert und halb erschreckt an. Ebba aber fuhr fort, »es gibt viele Maßstäbe für die Menschen. Und einer der besten und sichersten ist, wie sie sich zu Liebesverhältnissen stellen. Da gibt es Personen, die, wenn sie von einem Rendezvous oder von einem Billet doux hören, sofort eine Gänsehaut verspüren. Was mich persönlich angeht, so fühle ich mich frei von dieser Schwäche. Was wäre das Leben ohne Liebesverhältnisse? Versumpft, öde, langweilig. Aber Verständnis und liebevoll beobachten, wie sich aus den flüchtigsten Begegnungen und Blicken etwas aufbaut, das dann stärker ist als der Tod. Oh, es gibt nur eines, das noch schöner ist, als es zu beobachten, und das ist es zu durchleben. Ich bedauere jeden, dem der Sinn dafür fehlt oder der, wenn er ihn besitzt, sich nicht offen und freudig dazu bekennt. Wer den Mut einer Meinung hat, wird auch immer ein paar zustimmende Herzen finden, und schließlich genügt es, wenn es eines ist. Es verging kein Abend, wo nicht derlei Worte fielen, gegen die sich Holk mit freilich immer schlechterem Erfolg eine Weile zu wehren suchte. Mit jedem Tage wurde ihm klarer, wie richtig und zutreffend Penz über die Macht sogenannter pikanter Verhältnisse gesprochen hatte. Verhältnisse, denen etwas hinzuzutun, den Weibern oft geratener erscheine, als Abzüge davon zu machen. Ja, Penz hatte recht. Und mit einem ganz eigenen Mischgefühl von Behagen, Ärger und Bangen nahm er mehr und mehr wahr, wie das Fräulein mit ihm spielte. Das sah aber freilich auch die Prinzessin und beschloss, mit Ebba darüber zu sprechen. »Ebba«, sagte sie, »Holk ist nun 14 Tage lang um uns und ich möchte wohl hören, wie du über ihn denkst. Ich habe Vertrauen zu deinen guten Augen.« »In Politik? Ach, Schelmin, du weißt, dass mir seine Politik gleichgültig ist. Sonst wäre er überhaupt nicht in meinem Dienst. Ich meine seinen Charakter. Und ich möchte fast hinzusetzen, sein Herz. Ich glaube, er hat ein gutes, schwaches Herz.« Die Prinzessin lachte. »Gewiss, das hat er. Aber damit kommen wir nicht weiter. Also sag mir etwas über seinen Charakter. Der Charakter ist wichtiger als das Herz. Es kann jemand ein schwaches Herz haben, aber doch zugleich einen starken Charakter, weil er Grundsätze hat. und dieser starke Charakter kann ihn dann retten. Dann ist Holk verloren, lachte Ebba. Denn ich glaube, sein Charakter ist noch viel schwächer als sein Herz. Sein Charakter ist das recht eigentlich Schwache an ihm. Und was das Schlimmste ist, er weiß es nicht einmal. Weil er wie ein Mann aussieht, so hält er sich auch dafür. Aber er ist bloß ein schöner Mann, was meist so viel bedeutet wie gar keiner. Alles in allem, er hat nicht die rechte Schule gehabt und seine bescheidenen Talente nicht nach der ihm entsprechenden Seite hin entwickeln können. Er musste Sammler werden oder Altertumsforscher oder Vorstand eines Asyls für gefallene Mädchen. Oder auch bloß Pomologe. Nun, nun, sagte die Prinzessin, das ist viel auf einmal, aber sprich nur weiter. Er ist unklar und halb, und die Halbheit wird ihn noch in Ungelegenheiten bringen. Er geriert sich als Schleswig-Holsteiner und steht doch als Kammerherr im Dienst einer ausgesprochen dänischen Prinzessin. Er ist der leibhaftige genealogische Kalender, der alle Rosenberge, den Philenerzweig abgerechnet, am Schnürchen herzuzählen weiß und spielt sich trotzdem auf Liberalismus und Aufklärung aus. Ich kenne ihn noch nicht lange genug, um ihn auf all seinen Halbheiten ertappt zu haben, aber ich bin ganz sicher, dass sie sich auf jedem Gebiete finden. Ich bezweifle zum Beispiel keinen Augenblick, dass er jeden Sonntag in seiner Dorfkirche sitzt und jedes Mal aus seinem Halbschlummer auffährt, wenn die Glaubensartikel verlesen werden. Aber ich bezweifle, dass er weiß, was drinsteht. Und wenn er es weiß, so glaubt er es nicht. Trotzdem aber schnellt er in die Höhe. Oder vielleicht auch gerade deshalb. Ebba, du gehst zu weit. Oh, durchaus nicht. Ich will vielmehr eine noch viel wichtigere Halbheit nennen. Er ist moralisch, ja, beinahe tugendhaft und schielt doch begehrlich nach der Lebemannschaft hinüber. Und diese Halbheit ist die schlimmste, schlimmer als die Halbheit in den sogenannten großen Fragen, die meistens keine sind. Nur zu wahr, aber hier, liebe Ebba, habe ich dich just da, wo ich dich haben und halten will. Er schielt begehrlich nach der Lebemannschaft hinüber, sagst du. Leider hast du es damit getroffen, ich sehe es mit jedem Tage mehr. Aber weil er diese Schwäche hat, müssen wir ihm goldene Brücken bauen. Nicht zum Angriff, wohl aber zum Rückzug. Du darfst ihm nicht, wie du jetzt tust, unausgesetzt etwas irrlichterlich vorflackern. Er ist schon geblendet genug. Solange er hier ist, musst du dein Licht unter den Scheffel stellen. Ich weiß wohl, dass das viel gefordert ist. Denn wer ein Licht hat, der will es auch leuchten lassen. Aber du musst mir das Opfer bringen. Und wenn es dir schwerfällt, so behalte zu deinem Trost im Auge, dass seines Bleibens hier nicht ewig sein wird. Um Neujahr geht er zurück und haben wir erst wieder wohl oder übel unsere alte Trias um uns her. So tu, was du willst, heirate Penz oder mache mit Erichsen oder gar mit Bille, dessen Masern doch einmal ein Ende nehmen müssen, eine Eskapade, mir soll es recht sein. Vielleicht verdrängst du auch noch die Gräfin. Ich meine nicht die Holk, sondern die Danner. Und das wäre vielleicht das Beste. Ebba schüttelte den Kopf. Das darf nicht sein, die Danner verdrängen. Da wäre ich nicht mehr die dankbar ergebene Dienerin meiner Prinzessin. Ach, Ebba, sprich nicht so. Du täuschest mich dadurch nicht. Ich habe so viel Dank von dir, wie dir gerade passt. Ich tue auch nichts um Dankes willen. Das Undankbarste, weil Unklügste, was es gibt, ist Dank erwarten. Aber das mit Holk, das überlege. Verzeihung, gnädigste Prinzessin, aber was soll ich überlegen? Solange ich denken kann, heißt es, ein Mädchen soll sich selber schützen. Und ist auch recht so, man muss es können. Und wer es nicht kann, der will es nicht. Also gut, wir sollen uns schützen. Aber was ist ein junges Mädchen gegen einen ausgewachsenen Grafen von 45, der jeden Tag ein Enkelkind über die Taufe halten kann? Wenn sich wer selber schützen muss, so ist es ein Graf, der, glaube ich, 17 Jahre verheiratet ist und eine tüchtige, ausgezeichnete Frau hat und eine sehr hübsche dazu, wie mir Penz erst heute noch versicherte. Gerade dieser Frau halber ist es, dass ich in dich dringe. Nun, wenn gnädigste Prinzessin befehlen, so werde ich zu gehorchen suchen. Aber bin ich die richtige Adresse? Nun und nimmermehr. Holk ist es. Er ist seiner Frau Treue schuldig, nicht ich. Und wenn er diese nicht hält, so kommt es auf ihn und nicht auf mich. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Ach, dass du recht hast, sagte die Prinzessin und fuhr mit der Hand über das blonde Wellenhaar Ebbers. Aber wie es auch sei, du weißt, man beobachtet uns, weil wir unsererseits auch alles beobachten. Und ich möchte nicht gern, dass wir uns vor dem König und seiner Gräfin eine Blöße gäben.
NDR Kultur am Abend vorgelesen. Sie hörten die 11. Folge, gelesen von Gerd Westphal aus dem Roman Unwiederbringlich von Theodor Fontane. Diese Folge finden Sie ab sofort 7 Tage im Internet unter ndr.de/kultur sowie auch über unsere NDR Kultur-App. Morgen um 22.30 Uhr können Sie die Fortsetzung hören.
NDR Kultur. Play Jazz.
Das Jazzmagazin auf NDR Kultur, heute mit unserem Fenster nach Europa, das sich diesmal für den norwegischen Tubisten und Komponisten Daniel Herskedal öffnen wird. Play Jazz ferner mit Aufnahmen vom Park Soyon Trio aus Südkorea, von Esbjörn Svensson, seinem finnischen Kollegen Iiro Rantala, von dessen neuen Trio unser Jazz-Album der Woche stammt, sowie ebenfalls von einem jungen Musiker aus Tel Aviv, der das Saxophon wie kein anderer spielt. Zu all dem begrüßt Sie ganz herzlich Thomas Haag.
Thank you.